Geht's euch gut? Ich führe, es beginnt, was man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, weil die Herrlichkeit Gottes kommt und einfach wird gefährlich, plötzlich zu predigen, weil plötzlich bleibt man im Lobpreis stecken, oder? Halleluja. Gott ist ein guter Gott und in seiner Gegenwart ist die Fülle von Freude. Und Gott möchte sein Volk segnen mit Freude, segnen mit Leben, segnen auch seine Kinder mit allem, was sie brauchen. Wow. Seid ihr bereit für das Wort Gottes heute? Wow. Es berührt mich. Es berührt mich. Schön seid ihr hier. Wir leben in einer rasenden Veränderung, rasender Geschwindigkeit, haben wir gehört. Letzten Sonntag haben wir gehört, immer wieder. Es gibt keine Konstant mehr, oder? Es gibt keine menschliche Sicherheit mehr. Aber unser Gott sitzt auf dem Thron und er wird sitzen bleiben. Und Sabine hat letzten Sonntag so meisterhaft das Thema standhaft in Erschütterungen dargestellt. Wenn du das noch nicht gehört hast und nicht da warst, es ist auf der Homepage, du solltest es mindestens noch einmal durchhören. Sensationell, gut aufgearbeitet. Ja, das sind wichtige Botschaften. Wenn wir in diesen erschütternden Zeiten leben, dann müssen wir uns zu Herzen nehmen, auch das, was Jesus uns gesagt hat in Matthäus 24. Himmel und Erde werden vergehen. Alles geht weg, oder? Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und deswegen ist das Wort Gottes ein Ort, eine Quelle der Stabilität, eine Quelle des Segens. Da findest du Hilfe, da findest du Halt, alles geht kaputt, aber das bleibt in alle Ewigkeit. Gottes Wort ist wie ein Feuer, sagt der Jesaja, wie ein Feuer. Da geht alles in die Knie vor ihm, oder? Es ist wie ein Hammer, der selbst den härtesten Felsen zerschmeißt. Es ist lebendig, es ist kräftig, es ist wie ein zweischneidendes Schwert. Das kannst du nicht anfassen, so wunderbar. Es möchte unser Herz schön machen. Es möchte unser Gedanken schön machen, möchte uns formen. Es ist wie ein Licht auf unserem Weg, oder? Heißt im Psalm 119. Oft ist Gottes Wort nicht wie ein Scheinwerfer, oder? Wo man das sieht über kilometerweise. Aber es gibt dir so viel Licht, wie du brauchst für den heutigen und morgigen Tag. Oh, wie wunderbar. Und Jesaja 55 sagt, dass das Wort, das Gott ausspricht, nicht unverrichteter Dinge zu einfach, dass es einfach nicht mehr zurückkommt, was Gott wollte, das wird es ausführen. Wort Gottes ist wunderbar. Ich habe wieder mal gerechnet, 43 Jahre lese ich in diesem Wort. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln ich ein bisschen zerstört schon. Es fällt alles immer auseinander. Und ich habe mir die ehrliche Frage gestellt, ist noch etwas an Begeisterung übergeblieben? Und ich muss sagen, die Frage ist einfach zu erklären. Die Begeisterung ist gewachsen. Und ich lese mehr denn je darin, weil da kommt so viel Gutes raus. Und ich sage, Mama mia, wie konnten die wissen, da 500 Jahre früher, was da geschieht und wie das passt? Das ist doch unglaublich. Und ich habe gebrütet, was ist dran in der nächsten Zeit für das CCP? Und es ist mir aufs Herz gekommen, dass wir mal ein bisschen genauer uns den Epheserbrief anschauen. Der Epheserbrief, für viele Theologen ist da der outstanding, most outstanding, wie sagt man auf Deutsch, der herausragendste Buch des Neuen Testamentes. Für einige Theologen das herausragendste Buch überhaupt der Bibel. Und wirklich, es ist genial. Und ich habe versucht, das zusammenzufassen, unsere Miniserie, und habe gedacht, man könnte sagen, Impulse, nicht an irgendwen, sondern an die Braut von Jesus, an die Gemeinde von Jesus aus der Schatztruhe des Epheserbriefes. Und wenn wir uns diesen Schatz zu eigen machen, wow, dann werden wir nicht mehr gebückt laufen, sondern aufrecht gehen, weil Gott es so gut zu uns meint. Und wenn wir ein Buch in der Bibel verstehen möchten, eine Botschaft verstehen möchten, dann kommen wir nicht darum, den ein bisschen den Hintergrund zu studieren, die historischen Umstände zu studieren, dass wir verstehen, wieso der Schreiber das geschrieben hat in dieser Zeit. Das sind die sogenannten Einleitungsfragen. Und wir werden heute da ein bisschen uns mit diesen Dingen beschäftigen und ihr werdet sehen, das ist schon so interessant, oder? Den Hintergrund zu erforschen, du wirst sehen, das wird dir geistig schon herausfordern und segnen. Es gibt einige Bücher, da müssen wir gar nicht so hoch hinaus, die uns helfen in solchen Dingen. Ich hoffe, du hast das Buch zu Hause, das große Handbuch zur Bibel. Das ist wirklich basic, aber sehr ausreichend. Wer ein bisschen tiefer gehen möchte und nicht zum Überflieger werden möchte, dem möchte ich empfehlen, die STEM Studienbibel, die SPM ja unterstützt und übersetzt hat. Oder helfen hat. Genial, was da drin steht. Da findest du eben auch so Hintergrundinformationen. Da gibt es die Welt des Neuen Testamentes. Alles Bücher, die nicht weisen, wie hoch sind, sondern die wir verstehen. Und die uns das Wort Gottes lieb gewinnen lässt. Amen. In unserer Zeit gibt es aber leider nicht nur diese tollen Bücher, sondern die Bibelkritik, die hat einen Aufschwung. Und ich sage es euch wirklich, du findest tonnenweise Material zu allen konträren Fragen und Meinungen, Hinterfragungen, menschliche Interpretationen. Das könnte einem fast manchmal Angst machen. Wirklich die ganze Palette, so viel du willst. Und ich meine, es kann unseren Horizont auch mal erweitern, wenn wir uns mit solchen Dingen beschäftigen. Aber passen wir auf, oder? Dass wir uns in diesen menschlichen Beurteilungen nicht. Denn nicht selten werden sie auch geschrieben von Menschen, die nicht wiedergeboren sind, in denen der Geist Gottes nicht wohnt. Und das wird ganz schwierig, oder? Und ich möchte einfach so Einfachheit sagen: Lesen wir Gottes Wort demütig und im Gebet. In der innigen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der hat es schon geschrieben. Der weiß, wie es auszulegen ist. Und ich sage dir, er hat dir eine Auslegung für deine Situation, die passt und die einfach ist. Lesen wir sie mit der Frage, wie diese Aussagen unser praktisches Leben, unsere Herzenshaltungen verändern sollen. Nicht, Herr, was willst du in diesem Text sagen zu meiner Frau? Sondern zuerst zu mir, oder? Und lesen wir die Bibel immer mit einem Herzensschrei. Herr, ich will nicht einfach meinen Kopf vergrößern. Der ist schon genug groß, oder? Ich möchte Offenbarung haben. Ich möchte, dass diese Wahrheiten in meinem Kopf explodieren, dass ich sie verstehe, dass sie mein Leben transformieren. Wow, verstehen wir uns? Ein wunderbares Buch. Impulse an die Braut und Gemeinde Jesu aus der Schatztruhe des Epheserbriefes. Herausragend, einmalig, selten so kommentiert dieses Buch. Wer hat diesen Brief geschrieben? Und ich gehe bewusst jetzt nicht auf alle Kontroversen ein, sondern sage euch meine Zusammenfassungen, was ich denke, passt am ehesten. Der Epheserbrief wurde geschrieben von Paulus, den kennen wir, oder? Der Mensch, der Jesus begegnet ist. Der Christenverfolger, plötzlich wurde zum größten Evangelisten aller Zeiten. Wahrscheinlich 20 Jahre nach Christus geschrieben, also 10 Jahre nachdem er diese Gemeinde gegründet hatte. Das ist noch interessant, er gründet eine Gemeinde und nach 10 Jahren schreibt er ihr einen Brief. Und anders als in den meisten seiner Briefe werden da keine geistlichen Probleme behandelt, keine Leiterschaftsfragen, keine Streitigkeiten in der Gemeinde, die es schon damals gab, sondern dieser Brief, hey Leute, der ist geboren aus dem Gebetsleben von Paulus. Und deswegen ist er manchmal mehr ein Lobpreis als irgendetwas anderes. Es ist so faszinierend. Das Gebetsleben hat diesen Mann, diesen leidgeprüften Mann, zur geistlichen Reife gebracht. Hat ihn in die Dankbarkeit geführt. Hat ihm inneres Wachstum verholfen. Wow! Viele Forscher vertreten die Meinung, dass der Epheserbrief als Rundbrief aus Zirkularschreiben verfasst worden war, der gerichtet war eine ganze Reihe von Gemeinden in dieser Gegend um Ephesus. Wir werden hören, dass diese Gemeinde das ganze Gebiet einfach geistig aufgemischt hatte. Und viele Gemeinden, die da erreicht wurden durch diese Briefe, die standen wahrscheinlich in einer geistlichen Verbindung zu ihrer Mutterkirche in Ephesus. Da gab es noch nicht all diese modernen Kanäle, aber die waren verbunden und die haben sich ausgeholfen, die haben sich gekannt. Und das erklärt, wieso Paulus wahrscheinlich eine viel, viel größere Zuhörerschaft vor seinen Augen hatte, als er diesen Brief schrieb, als nur die Gemeinde örtlich in Ephesus. Und dann lesen wir zum Beispiel in den Grußworten ganz interessant von einem Tychikus. Und schon wenn wir diesen Gruß lesen, dann lässt sich daraus erahnen, dass der Tychikus einen Auftrag bekommen hatte von Paulus. Paulus hat ihm diesen Brief unter die Arme getan und gesagt, so jetzt gehst du in diese Gemeinden und du liest den Brief vor und erzählst den Leuten, wie es mir geht, oder? Machst ihn ein bisschen persönlich. Und wahrscheinlich hat der Tychikus auch ein bisschen ergänzt noch. Und das ist ganz interessant. Etwas anderes, was interessant ist. Der Epheserbrief ist einer der fünf Briefe des Paulus, die er aus der Gefangenschaft geschrieben hatte. Und wenn wir das wissen, dann bekommt der Brief schon wieder eine ganz andere Dimension. Wahrscheinlich wurde er geschrieben aus Rom, vielleicht auch aus seiner zweijährigen Hausarrest, die er ja da begleitet von einem Soldaten, das wissen wir nicht so genau, aber er war im Gefängnis, er hatte nicht freien Raum, um sich zu bewegen. Wir wissen, es war ihm gestattet, seine Mitarbeiter hin und wieder zu sehen. Und wieso war Paulus überhaupt im Gefängnis? Er war im Gefängnis, weil er von Jesus geredet hat. Und seine Leser wussten, dass er unter der Anklage stand, in Jerusalem einen Nichtjuden Zutritt im Tempelbereich verschafft zu haben. So eine blöde Anschuldigung, oder? So eine blöde Verleumdung. Und sehen wir, wie das Leben manchmal Kreise schlägt. Jetzt geht er bis nach Rom vor den Kaiser. Aber Gott hat einen Plan dahinter, oder? Aber so ist das ungefähr gewesen. Paulus hat fünf Briefe aus dem Gefängnis geschrieben. Den Kolosserbrief, den Philipperbrief, den Philemon und dann auch noch den zweiten Brief an seinen Schützling Timotheus, von dem wir auch noch etwas hören heute. Und diese fünf Gefangenenbriefe, sie sind wirklich eindrückliche Zeugnisse. Wow! Zeugnisse dafür, dass seine Seele durch all die Not und Dauer der ungerechtfertigten Gefangenschaft nicht verbittert worden sind, nicht vergrämt worden ist. Ich habe ein bisschen studiert und gesehen, es gibt alte, erhaltene Papyrusbriefe von anderen Gefangenen dieser Zeit. Ihr könnt euch vorstellen, dass die etwas ganz anderes dargestellt haben. Die haben in den finstersten, in den hoffnungslosesten Farben aufgezeigt, wie dreckig es ihnen gegangen ist in diesen dunklen Zellen oft, wie sie verzweifelt waren, wie sie über diese missliche Lage einfach lamentiert hat. Und bei Paulus, bei diesen fünf Briefen, der hatte so einen anderen Fokus. So einen anderen Fokus, von dem Sabine letztes Mal gesprochen hatte. Irgendwie hat es dieser Mann geschafft, im Gefängnis, sich zu fokussieren auf die grenzenlose Liebe und das Heil von Jesus Christus. Das muss ihn so tief bewegt haben, dass er das andere vergessen hat. Und etwas anderes hat ihn auch noch interessiert. Das waren die Bedürfnisse seiner Schäfchen in der ganzen Welt. Hey, der war in einem Loch und dachte an seine Schäfchen. Bitte, Im Philipperbrief, so als gutes Beispiel, Philipper soll dann wissen, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hatte. Ist also nicht so schlimm, dass ich hier sitze. Beruhigt euch, oder? Und dann in 2,17, da trumpft er schon ein bisschen auf, wenn er sagt, und selbst wenn ich jetzt zum Tode verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Und dann sagt er noch, und nicht nur das, sondern habt Anteil an dieser, meine Freunde. Ich glaube, die haben ihn nicht verstanden, oder? Deswegen sagt er dann im nächsten Kapitel auch noch, freut euch. Und ich sage es euch gerade nochmal, freut euch. Und hey, der war nicht bekifft, wirklich nicht, oder? Aber sternehagelvoll vom Heiligen Geist. Sternehagelvoll vom Heiligen Geist. Deswegen konnte der anders denken. Wow. Und wir sehen, dass wenn wir genau hinschauen, der hat sich nicht um sich selber gedreht, um seine Bedürfnisse. Das hat ihn gar nicht mehr interessiert. Und es ist mir gestern so klar dieser Vers gekommen, den er an die Römer geschrieben hat. Das passt so auf diese Situation. Nicht mehr bin ich es, der lebe. Nein, es ist Christus, der in mir lebt. Auch in dieser dunklen Zelle. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Er sagt, oh, Gott hat sich hingegeben, ich gebe mich jetzt auch hin. Egal, dass diese Wände da nicht sauber sind. Und ich frage euch, frage mich, können wir etwas lernen von diesem Paulus? Ich habe das mal so formuliert. Wie oft fühlen wir uns gefangen von unseren Umständen und Schwierigkeiten. Wir fühlen uns eingeengt, wir haben keinen Handlungsspielraum, wir sind sogar falsch verstanden, wir sind ungerecht behandelt worden. Das hat genau Paulus auch so erlebt. Und was ist unser Fazit? Sehr oft, die einen von uns ziehen sich zurück in ihr Iglu, oder? Machen es zu und warten 100 Jahre, bis der Sturm vorübergeht, der nicht vorübergeht. Und die anderen, die schießen um sich wie der Cowboy, oder? Und machen alles kaputt, oder? Und mit ihren Stacheln spüren die anderen alle, da ist etwas nicht gut, oder? Und der Paulus so anders. Der konnte sein Leben nicht selber bestimmen. Der war eingeschränkt und dennoch hat er solche andere Gedanken gehabt. Konnte er fokussieren auf das, was auf dem Herzen brennt. Und das fasziniert mich im Lernen. Und dennoch glaube ich, dass Paulus manchmal schon auch ein paar Fragen hatte. Der wird sich gesagt haben, Gott, ich habe es bewiesen. Während 10 Jahren bin ich gelaufen, habe ich gepredigt, haben sich Menschen bekehrt, sind Menschen gesund geworden. Und jetzt bin ich in diesem Loch gefangen. Gott, die Logik geht nicht auf. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass er einen ganz anderen Horizont hatte als wir. Jahrelang fruchtbares Wirken und plötzlich voll angebunden, oder? Und eines Tages kommt er oben an und plötzlich kommt wie ein Film vor seine Augen. Und er sieht, ja, er konnte nicht reisen und predigen. Aber er hat noch das gemacht, was sie ihm gelassen haben. Er hat Briefe geschrieben. Und dabei hat er Millionen von Christen gedient. Paulus hat 2/3 der Briefe im Neuen Testament geschrieben, eben 5 davon aus dem Gefängnis. Ohne diese Briefe hätten wir Christen ein Problem. Uns würde die Basis, das theologische Fundament fehlen. Wow! Und deswegen verzweifle nicht, wenn du mal denkst, ich bin irgendwie in einer Sackgasse gelandet. Ich weiß nicht mehr, was machen. Ich finde, ich bin am falschen Ort. Ich bin ungerecht behandelt worden. Resigniere nicht. Resigniere nicht, sondern da hilft uns das, was der Prediger 4 sagt, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Und der Paulus ist wahrscheinlich verzweifelt. Aber er gesagt, wenigstens das, was ich noch kann, mache ich. Und er schreibt. Und er schreibt, vielleicht in finsteren Kerker, oder? Und er hat erst oben gemerkt, dass er dabei Millionen von Christen ein riesiger Segen geworden ist. Lass dich nicht einfach entmutigen, wenn es mal nicht so läuft, wie es dir scheint, oder? Sondern sähe das, was Gott dir in die Hand gegeben hat, zu sehen. Amen. Wow. Wir kommen zu Ephesus. War jemand schon in Ephesus? Du warst schon in Gedanken, gell? Das wäre mal eine tolle Reise. Das war die Hauptstadt der römischen Provinz Asien an der Westküste von Kleinasien. Sie lag an der direkten Land- und Seeroute der östlichen Provinzen des Römischen Reiches. Das war eine ganz wichtige Stadt. Es war außerdem ein wichtiges Politik-, Bildungs- und Wirtschaftszentrum. Es hatte Größendimensionen wie Alexandria in Ägypten. Also das war ein ganz großes Ding, oder? Ephesus hatte zum Beispiel ein Theater von 24.000 Menschen. Hey, das war groß für diese Zeit. Das war unglaublich groß. Berühmt. Es war berühmt für diesen kolossalen Tempel der Göttin Artemis oder Diana, der eines der 7 Weltwunder in der Antike war. Das war ein Prachtbau. Tina und ich haben in Sizilien so ähnliche kleinere Tempel gesehen. Also kleinere Tempel, das sind dann irgendwie solche Säulen, oder? Die da liegen. Und du fragst dich, wie haben die jemals aufgestellt? Ohne moderne Krane. Und so war dieses Ephesus mit diesem Heiligtum zum Hotspot geworden. Nicht zum Hotspot von Corona, oder? Aber zum Hotspot der östlichen Mysterienkulte und der Ausübung dieser Religionen. Und ganz bestimmt war das so, denn die Bibel gibt uns Zeugnis auch in der Apostelgeschichte, dass dieses Ephesus eine Hochburg des Okkultismus war. Kein Wunder, dass da viele Dämonen rumgeschwebt sind, oder? Das war also sehr interessant. Was würden wir sagen heute? Wir würden sagen, ja, Gott, ich gehe in diese Stadt, aber das ist wirklich ein harter Boden, oder? Das ist wirklich ein harter Boden für das Evangelium. Ja, wahrscheinlich brachten Priscilla und Aquila, wie wir aus Apostelgeschichte 18 lesen, als erstes das Evangelium nach Ephesus und sie begannen dort eine Gemeinde zu gründen, hatten dort dann auch wieder Probleme wegen ihrer Herkunft und mussten weiterziehen nach Korinth. Und so ist der Paulus dann selber in diese Stadt gekommen, nach ein paar Jahren. Und was trifft er noch an? Er trifft noch an 12 Jünger. 12 Jünger, ist schon fast zu viel gesagt. Die wussten gerade mal Bescheid von Johannes dem Täufer, oder? Von der Taufe des Johannes. Und vom Heiligen Geist hatten die nicht mal eine Ahnung. Stellen wir uns vor, was für ein geistliches Klima da geherrscht hatte. Das war wirklich ein bisschen tote Hose dort. Wow, 12 Leute. Hätten wir in diesen 12 Leuten die Hoffnungsträger gesehen für eine Erweckung? Die waren alle ein bisschen motiviert, aber ein bisschen irgendwie schräg. Die mussten zuerst mal ein paar Dinge wieder richtig auf die Reihe kriegen. Und Gott sagt auch dir heute Morgen die Botschaft aus Sacharja 4,10. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Verachte nicht das kleine Unscheinbare, denn es enthält ein Same, der Gott befruchten und multiplizieren kann. Und wie hat Paulus begonnen? Der hatte gerade mal diesen Haufen gefunden, 12 Leute, und wir lesen in Apostelgeschichte 19,6. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Da kam Bewegung hinein. Immer noch nur 12 Leute, aber immerhin. Und der Paulus hat gepredigt, 3 Monate in der Synagoge der Juden, so lange, bis sie ihm nicht mehr zugehört haben, oder? Nach 3 Monaten haben sie gesagt, tschüss, wir glauben dir nicht, oder? Und er ist weitergegangen und er hat 3 Jahre lang gelebt in privaten Lehrsälen. Und das Resultat, Apostelgeschichte 19,10, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörten. Das war Lehre, 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 aber irgendwie hat das gefunkt. Und dann plötzlich begannen außergewöhnliche Wunder zu geschehen, sodass sogar die Schweißtücher des Paulus genommen wurden und auf die Kranken gelegt wurden. Boom! Und dann gab es Heilungen. Und sogar böse Geister sind so ausgefahren. Stellt euch das mal vor. Gott ist ein großer Gott. Und dann haben sich begonnen, die Okkultisten zu bekehren. Und das waren wirklich, wirklich Okkultisten. Zauberer, sie haben ihre Zauberbücher gebracht und verbrannt. Das Ganze hatte einen Wert von 50.000 Taglöhnen. Stellt euch mal vor, was da in Flammen aufgegangen ist. Was für eine unglaubliche Erschütterung in der geistlichen Welt. Und das gab auch andere Probleme. Das gab natürlich Spannungen. Die Silberschmiede, die Zunft der Silberschmiede, die hatten so Abbilder des Tempels gemacht und verkauft, gut verdient. Und die haben die ganze Stadt aufgewiegelt gegen diese blühende Gemeinde. Wow! Und wir lesen, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn der Heilige Geist zum Zukommen kann, in deinem und in meinem Leben, dann ist alles möglich. Wenn der Heilige Geist zum Zug kommen kann hier im Wallis, dann ist alles möglich. So schlimm wie das Ephesus ist das hier nicht, ich sag's euch. Und Gott wird etwas tun. Ephesus wurde zum wichtigsten Knotenpunkt für die Ausbreitung des Evangeliums. Wow. Und wir sehen in der Abschiedsrede, die Paulus dann den Ältesten dieser Gemeinde gegeben hat, da haben die geheult und geweint. Das zeigt auf, was die für eine herzliche Beziehung zueinander gehabt hatten. Gewaltig. Paulus war also der Hirte, der Pastor dieser Gemeinde für 3 Jahre. Und dann hat er die Gemeinde dem Timotheus übergeben, seinem jungen Schüler. Ja, und der hat es gerade ein bisschen schwierig, oder? Der musste ihre Lehre zurechtweisen und einflussreiche Männer da zurückhalten. Das war ziemlich schwierig. Wir wissen auch, dass die Gemeinde effektiv funktioniert hat über 4 Jahre. Aber wir wissen noch mal etwas über diese Gemeinde. Jesus hat ihr persönlich einen Brief geschrieben in den Sendschreiben in Offenbarung 2. Da war jetzt die nächste Generation dran. Und Jesus sagt ihnen, ihr funktioniert noch super. Ihr habt ein größeres Problem. Ihr habt die erste Liebe vergessen. Ihr Draht zu mir. Ganz interessant. Das ist so ungefähr das Umfeld. Und wenn wir jetzt da eintauchen, merken wir, dass das uns hilft, das zu verstehen. Und was ist das Hauptthema des Epheserbriefes? Es ist das Geheimnis der Gemeinde. Und Paulus offenbart in diesem Brief das Geheimnis weg des göttlichen Erlösungsplanes, dass Gott sowohl Juden wie auch Griechen wie auch Heiden zusammenfassen möchte zu einer Gemeinde, verbinden möchte zu einem Tempel, in dem er selber wohnte. Das war sehr anschaulich für die Leute, die diesen Tempel kannten, oder? Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gläubigen, die werden vereint aus Leib und gestärkt. Aber Peter hat es schon gesagt, er hat schon alles gesagt heute Morgen. Die Gemeinde ist wie ein lebendiger Leib, aber auch seine Braut, die sich vorbereiten soll auf das Kommen des geliebten Ehemannes. Christliche Gemeinde, aber auch dann zu einem geistlichen Organismus werden, durch den Macht und Autorität nach dem Vorbild von Jesus ausgeübt werden. Die Kirche, so lesen wir dann in diesem Epheserbrief, ist wie ein himmlischer Außenposten in einer ganz dunklen Welt, die auf den Tag der endgültigen Erlösung wartet, aber auch hinweist. Und kennt ihr den Epheser 6, das letzte Kapitel? Da ermahnt der Apostel, dass die Gemeinde die Werke der Finsternis entlarven soll und sich zum Kampf mit den geistlichen Mächten der Bosheit in den himmlischen Regionen rüsten soll. Hey, die wussten, was der meinte. Die standen in diesen geistlichen Konflikten. Und deswegen, wir sehen diesen Bezug, der Paulus hatte zu dieser Gemeinde. Wow. Und die Gläubigen sollten wissen, hey Leute, ihr kämpft, aber der Sieg ist im Himmel schon bereits errungen worden und ihr seid bereits jetzt geistig eingesetzt in diesem Himmel. Wow, ganz kurz, nur dass wir uns nicht falsch verstehen. Der Paulus schreibt in seinen Briefen natürlich auch von der Universalgemeinde. Gerade auch im Epheserbrief. Hey, der hat die Gemeinde 3 Jahre treu, der hat bestimmt auch die Lokalgemeinde und vor allem die Lokalgemeinde im Auge, die er kannte, die sichtbar war, die anfassbar war. Wir haben gehört in Apostelgeschichte 20, er hatte eine Herzensbeziehung zu ihnen. Er wollte ihnen das Beste geben, was er hatte. Und deswegen spricht Paulus speziell zu der Situation, zu den Herausforderungen, die diese Lokalgemeinde hatten. Er hat sich ganz sicher nicht verloren in bloßen Ausschweifungen über die Universalgemeinde. Das hat auch Jesus so gemacht, oder? Er hat 7 Gemeinden angeschrieben in den Sendschreiben und mit einem Röntgenblick sie gelobt, mit einem Röntgenblick gesagt, passet auf, dort haben wir noch ein Problem. Und deswegen wollte Paulus ganz praktische Inputs den Lokalgemeinden da geben. Und wir möchten einsteigen, ein paar Minuten haben wir noch, mit ein paar Versen aus dem Anfang, Epheser 1, 3 bis 14. Und ich habe bewusst das schon ein bisschen gestrafft, dass das nicht zu lang wird. Aber wir picken jetzt mal die Rosinen heraus und ich möchte euch nur sagen, was jetzt kommt, diese 11 Verse, die sind im Griechischen in einem einzigen Vers geschrieben. Wisst ihr wieso? So, wenn du so eine Arbeit abgibst, 11 Verse, so ein langer Text, der Lehrer hätte dich gerade wieder heimgeschickt, oder? Aber der Paulus, der beginnt dann zu schwärmen. Und vor Begeisterung kann er nicht aufhören. Und so setzt er Satz an Satz an Satz und es ist eigentlich ein einziges Lobpreisgebet. Gewaltig. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott des geistlichen Segens, hat Peter auch schon gesagt, oder Tina, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen. Am geistlichen Segen. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Da sind wir wieder, oder? Vers 7. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Und durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Und weil er diese Botschaft der Wahrheit des Evangeliums gehört und im Glauben angenommen hat, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, Geist gegeben. Das auch noch? Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Das geht einmal, oder? Ein Satz im Griechischen. Paulus konnte sich nicht mehr zurückhalten. So viel Begeisterung haben wir können aufholen. Ein Lobpreis Gott. Das Lob gilt dem Vater, der erwählt. Es gilt dem Sohn, der erlöst und dem Geist, der versiegelt. Paulus sagte, Gott hat euch mit dieser Liebe förmlich überschüttet. Er hat Segen für Segen und Segen für euch bereit gehabt. Und er sagte, hört mal, seit dem ganzen Anfang wollte Gott seine geistlichen Schätze und seine Herrlichkeit mit euch teilen. Dein himmlischer Papa ist nicht gizig. Der möchte alles geben, das werden wir sehen. Paulus sagt, dass wir reich gemacht worden sind durch die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Jesus Anteil bekommen haben. Der dreieinige Gott, der übersprudelt also auch. Seine Liebe ist von einer solchen Fülle, dass sie überfließt, dass sie verschenkt. Und zwar in einer Weise, dass wir beschenkt sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, sagt der Schlachter. Da gibt es nichts mehr dazu. Gott enthält oder hält dir nichts vor, er gibt dir alles, was er hat. Und ganz praktisch schreibt er von dieser Erlösung, wir sind erlöst. Hey, sagt der Paulus den Ephesern, ihr seid gerettet, euch ist vergeben. Da wurde ein Preis bezahlt, ein Kaufpreis als Sklaven, ein Lösegeld. Ihr seid wertvoll. Gott hat alles gegeben, was er hatte, weil du so wertvoll warst. Wow. Und er sagt, wir sind berufen, wir sind befähigt zu einem heiligen, leuchtenden Leben. Wir sind erwählt. Wir sind erwählt. Gott hat dich ausgewählt, dass wir ein Team Gottes sind, dass durch das die gefallene Menschheit zurückgewonnen werden soll. Wir sind begnadigt, das wäre ein Predigtthema allein. Wir sind begnadigt. Er schenkt uns ewiges Leben. Gott wirkt unter uns mit überschwänglicher Kraft. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Es gibt nicht mehr. Zweitens. Paulus sagt, dass wir reich gemacht worden sind, indem wir zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden sind und nun einen freien Zugang zum Vater haben. Der Vorhang ist zerrissen. Der Johannes hat es so geschrieben, seht doch, wie groß Kinder Gottes dürfen uns nennen. Und das sind tatsächlich. Sollten wir schon alle auf den Beinen stehen irgendwie. He? Das ist eine der größten Offenbarungen überhaupt des Neuen Testaments. Ein ausgesuchtes und durch Christus adoptiertes Kind Gottes sein zu dürfen, gehört zu den höchsten Ehren, zu den höchsten Privilegien unserer Erlösung. Amen. Reich gemacht durch alle Segnungen, reich gemacht durch die Gotteskindschaft. Und reich gemacht worden sind wir, indem wir den Geist Gottes empfangen haben, als Siegel und Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Gott hat uns gekennzeichnet. Wisst ihr, wie man die Kühe kennzeichnet, damit zu einem Brandmal, oder? Und so quasi sagt Gott, hey, der Heilige Geist ist ein Siegel von mir persönlich, dass du mein Eigentum bist. Wir gehören nicht mehr am Feind. Er hat uns vom Karren des Teufels geholt und uns versetzt von seinem Reich ins Reich Gottes, wo dein liebender Vater jetzt Chef ist. Halleluja. Und dieser Geist Gottes, der ruft in uns, ja, Papa, ich spüre es, ich bin dein Eigentum. Ist das nicht sensationell? Wir sind Teil des irdischen Tempel Gottes geworden, in dem er wohnt. Und der letzte Punkt. Paulus sagt, dass wir reich gemacht worden sind, indem wir zu Erben Christi gemacht worden sind. Da habe ich eine 18-seitige Predigt drüber. Das kann man nicht erklären in 2 Minuten. 350 Bibelstellen sagen, du bist ein Erbe Gottes. Hat an die Römer geschrieben, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Zusammengefasst. Kind Gottes, sagte Paulus. Du hast Anteil, du kannst profitieren an allem, was Jesus, hör gut zu, ist, gebracht hat und was er besitzt. Und unser Erbe beinhaltet eine brandneue Auferstehungsleib. Amen. Robi, eines Tages alles neu. Für uns alle, mein Knie, du. Wow. Wow, dieses Erbe beinhaltet das ewige Leben, eine Sohn-Tochter-Beziehung mit dem Vater. Es beinhaltet die ewige Wohnung im himmlischen Vaterhaus. Du, da gibt es keinen Tropfen im Wasserhahn. Das funktioniert. Das Königreich Gottes in diesem Erbe einbezogen. Jesus hat gesagt, eine Herde, mach in Zukunft. Dir will der Vater sein. Schenken! Was für ein Erbe! Wir werden mit Christus herrschen, sagt er. Es beinhaltet das neue Jerusalem. Wow. Und ich schließe ab mit Charles Spurgeon, einem, man sagt ihm, der König der Prediger. Und er hat das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, der Apostel nennt zuerst den Teil, den großartigsten Teil des Erbes. Erben Gottes, erben nicht der Gaben Gottes und der Werke Gottes, sondern Gottes selbst. Was immer Christus als Erbe aller Dinge besitzt, das gehört auch dir. Und er sagt, ich wiederhole es, es ist nichts in dem höchsten Himmel, was Christus für sich zurückbehalten hat, denn alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Und dann schreibt er, er gab uns seine Krone, er gab uns seinen Thron, denn wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, ich überwunden habe und bin gesessen mit meinem Vater auf seinem Thron. Und er gab uns seinen Himmel. Denn wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Er gab uns die Fülle seiner Freude, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wow. Hey, reich gemacht. Hey, reich gemacht. Ab heute laufen wir so raus, hä? Wow! Herr, wir möchten dir einfach danken. Herr, wir haben ein bisschen hineingeschaut in dieses Buch und gesehen, wie es entstanden ist und unter was für schwierigen Umständen. Aber wir haben gesehen, was dein Heiliger Geist alles gemacht hat. Wie in dieser Stadt, die so hoffnungslos okkultisiert war, dein Geist neues Leben geschaffen hat. Ein Zentrum geschaffen hat für die Verbreitung des Evangeliums. Und wir möchten dir danken für diese Errungenschaften des Geistes, Herr. Herr, wir möchten dir danken, Herr, für Paulus, der nicht vergrämt worden ist in diesem Gefängnis, sondern der ermutigt worden ist, das zu säen, was er noch säen kann. Herr, und das möchten wir auch heute Morgen. Und Herr, wir beten wirklich für Offenbarung, dass wir erkennen, wie steinreich wir gemacht worden sind in dir, Herr. Herr, wir beten, dass wir erkennen, wie steinreich wir gemacht worden sind in dir. Herr, wir haben den Segen empfangen. Du hast uns nicht mehr, irgendwie kannst du es nicht mehr geben, weil alles drin ist, Herr. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht, wie Peter schon gesagt hat. Wow! Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Du hast uns versiegelt mit diesem Geist. Du hast uns zu deinen Erben gemacht, Herr. Herr, wir danken dir, dass wir nicht die letzten Handwurst sind, sondern wir sind deine geliebten Kinder und können auf deinem Schoß sitzen, Herr. Und können uns verwandeln lassen durch deinen Geist, Jesus, die Ähnliche werden, ein Zeuge sein, Herr. Herr, du hast uns viel anvertraut und wir beten, dass wir das verstehen, Herr. Herr, bin begeistert über dein Wort. Ich bleibe begeistert, Herr. Und lass uns alle, Herr, in der nächsten Zeit, Herr, diese Schätze ausgraben, Herr. Diese Schätze ausgraben, Herr, die uns befreien, die uns unsere Identität zeigen, die wir in dir haben. Oh, du bist ein großer Gott, ein guter Gott. Ried, Köbi, komm ich auch noch eins. He? Yes. Und dann wird Peter dann einfach noch abschießen. Danke, Jesus.